Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Wenn der Nachbar trötet, ja, dann müssen wir das auch mal aushalten. Das hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Der BGH sagt, Musizieren gehört zum sozial üblichen Verhalten. Und wenn da jetzt mal ein Berufsmusiker die Trompete spielt, müssen wir als Nachbarn das auch mal aushalten.
Einen Anspruch auf völlige Stille gibt es nicht. Andererseits muss auch das Interesse des nicht musizierenden Nachbarn an einer möglichst ruhigen Wohnung berücksichtigt werden.
Das sagt so die Richterin Christina Stresemann. Es gibt aber auch eine genaue Regelung, wie viele Stunden wo und wann gespielt werden darf. Das schauen wir uns in diesem Podcast genauer an. Außerdem ist heute Freitag vor den Wahlen. Hessen hat eine Landtagswahl am Sonntag und Brasilien eine Präsidentschaftswahl, auch am Sonntag. In Brasilien könnte Jair Bolsonaro an die Macht kommen, den unser Korrespondent Ivo Maruschik als rechtsextrem einordnet.
Weil er einfach die Voraussetzungen erfüllt. Also er fordert einen autoritären Staat. Er verachtet die Demokratie. Er hat für alles, was mit Demokratie zu tun hat, eigentlich immer nur, ja, das hat er immer nur lächerlich gemacht. Er grenzt Leute aus, am liebsten Frauen, Schwule und Schwarze. Er hat einen ganz nationalistischen Diskurs. Er möchte auch die Grenzen schließen.
Was das für Brasilien bedeutet, wenn Bolsonaro die Wahl am Sonntag gewinnt, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Für den einen ist es Lärm und für den anderen einfach nur wunderschön. Über Musik lässt sich bekanntlichermaßen streiten, über Musikstile sowieso und auch über Instrumente. Vor allem, wenn es der Nachbar ist, der immer wieder übt. Jahrelang gestritten haben ein Trompeter und seine Nachbarn. Die wollten die Trompete einfach nicht mehr hören. Der Streit zog sich vor Gericht hin und wurde heute ganz oben entschieden beim Bundesgerichtshof. Annike Schäfer von unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Die Richter haben also entschieden, der Musiker darf weiter zu Hause Trompete üben. Egal, was die Nachbarn da sagen, ja?
Ja, er darf. Er muss nicht aufhören und er muss auch seine Wände nicht neu dämmen, was die Nachbarn hier wollten. Die müssen einfach den Lärm oder die Musik, je nachdem wie du siehst, hinnehmen, bis zu einem gewissen Maß. Die Richter in Karlsruhe haben da auch einen Richtwert genannt. In der Woche 2 bis 3 Stunden pro Tag, an Sonn- und Feiertagen 1 bis 2 Stunden. Natürlich nicht nachts und nicht um die Mittagszeit. Und in diesem Fall am besten im Dachgeschoss, wo die Nachbarn es weniger hören. Grundsätzlich soll aber immer im Einzelfall entschieden werden.
Der Fall hat ja eine ziemlich lange Vorgeschichte. Mehrere Gerichte waren da schon dran. Was hat der BGH jetzt genau festgelegt?
Dass das Landgericht Augsburg nochmal wieder ran muss ein neues Urteil sprechen, denn es hatte zu streng entschieden. Es hatte weniger Stunden zugestanden, das Wochenende fast komplett ausgeschlossen. Interessant fand ich heute die Begründung, denn da haben die Richter gesagt, wie wichtig und selbstverständlich Musik ist. Auch wenn es für manche vielleicht der Horror ist. Jemand, der ein Instrument übt, der spielt ja nicht ein Stück runter wie auf einer Platte. Der Nachbar des Trompeters Horst Verian beschreibt das so.
Das ist kein Trompetenspiel, das ist immer ständige Üben von bestimmten Sequenzen und das stundenlang. Und wenn ein Musikschüler unterrichtet, dann versuchen die immer krampfhaft Tonleitern zu spielen und erwischen die Töne einfach nicht.
Aber die Richter sagen, Hausmusik gehört zu den üblichen Formen der Freizeitbeschäftigung und kann von großer Bedeutung sein für die Lebensfreude und das Gefühlsleben. Ist doch schön formuliert, oder?
Auf jeden Fall. Kann man auch so dastehen lassen und nachvollziehen. Man kann aber auch die Nachbarn verstehen irgendwie, dass die einfach mal Ruhe haben wollen.
Ja, der Kläger sagt, er ist davon krank geworden und sein Sohn arbeitet im Schichtdienst und muss tagsüber schlafen. Ich persönlich will auch keinen Trompetenspieler als Nachbarn haben, ehrlich gesagt, vor allem wenn es hellhörig ist. Aber das hilft alles nichts, Richterin Christina Stresemann.
Einen Anspruch auf völlige Stille gibt es nicht. Andererseits muss auch das Interesse des nicht musizierenden Nachbarn an einer möglichst ruhigen Wohnung berücksichtigt werden.
Also man braucht einen Ausgleich, aber man muss das hinnehmen in Maßen, bis zu 3 Stunden am Tag halt. Die Richter haben auch gesagt, dass sie sich an dem Empfinden eines Durchschnittsmenschen orientieren. Ein verständiger, toleranter Bewohner, wurde da gesagt. Und wer besonders empfindlich ist, der hat keine Chance, gegen Musiker vorzugehen.
Spielt es denn eigentlich eine Rolle, ob derjenige, der da übt, Profi ist oder das alles nur als Hobby macht?
Nee, das ist egal. Der Trompeter, in dem Fall jetzt, der macht das ja beruflich, aber auch wer nur als Hobby Musik macht, der hat die gleichen Rechte. Speziell ist an diesem Fall noch, dass der Trompeter auch Unterricht gibt in seinem Haus. Aber auch das ist stundenweise erlaubt, auch Richtung Abend und am Wochenende, wenn die Leute nur dann Zeit haben.
Der Bundesgerichtshof hat heute mit Hausmusik sich beschäftigt. Nachbarn wollten einen Trompeter nebenan nicht mehr hören. Aber sie müssen das nun mal aushalten. Bis zu 3 Stunden am Tag. Annike Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion war das mit den Infos dazu. Falls euer Nachbar was sagen sollte, wenn ihr uns ein bisschen lauter dreht, das nehmen wir heute auf unsere Kappe. Da müsst ihr nicht zum BGH mit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schwarz-Grün, das ist die Farbkombination, wenn man eine Kiwi aufschneidet und reinschaut. Und es sind auch die Farben, die in Hessen gerade noch regieren, mit der Landesregierung aus CDU und Grün. Aber mit der Landtagswahl jetzt am Sonntag, da könnte sich in Hessen und auch auf Bundesebene einiges tun und einiges ändern. CDU und SPD drohen in aktuellen Umfragen zufolge deutlich Verluste einzufahren in Hessen. Und in Berlin wird darüber diskutiert, was nach der Hessenwahl eigentlich mit der Großen Koalition, also mit unserer Bundesregierung, los sein wird. Sprechen wir drüber mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Grüß dich, Marcel.
Hallo.
Viele sagen, von dieser Wahl in Hessen hängt auch vieles ab, was die Zukunft der GroKo angeht. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz entscheidende Wahl jetzt. Egal, was man jetzt von den Umfragen hält, ist auf jeden Fall abzusehen, dass die beiden Parteien richtig viel verlieren werden, vielleicht beide zweistellig, das heißt ein Schlag vor den Bug. Und dann hängt es wirklich davon ab, ob eine der Parteien, da denke ich vor allem an die SPD, sagt, okay, das ist jetzt die Chance, um zu sagen, wir werfen die Brocken hin.
CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bei einer Wahlkampfveranstaltung mögliche Neuwahlen jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Für den Fall, dass die Große Koalition nach dieser Hessenwahl eben auseinanderbricht, das ist alles noch konjunktiv, ne? Was wäre wenn, aber ist ja schon erstaunlich, dass man da so offen drüber spricht und heißt ja nichts Gutes für die Stabilität der GroKo, oder?
Ja, definitiv, also das ist ungewöhnlich. Also ich denke, dass man natürlich in den Gesprächen, den internen Gesprächen, das auch alles durchspielt. Aber dass man das so offen sagt, wie die Frau Karrenbauer das gemacht hat, das ist eigentlich eher nicht normal. Und es zeigt eben, dass es da ganz schön kriselt. Und es ist, glaube ich, auch so ein Fingerzeig Richtung SPD und CSU schon. Also wenn das Ganze zerbricht, dann schieben wir schon mal auch ein bisschen die Verantwortung weg. Also ich glaube, das fängt jetzt schon an, so das Blaming und Shaming.
Wobei man sagen muss, vor der Bayernwahl, da hat man auch dann gesagt, und wenn es da irgendwie nicht so läuft, dann gibt es Konsequenzen und dann muss vielleicht Horst Seehofer gehen und danach war auch wieder nichts, ne?
Ja, also ne, wir können natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber ich glaube, dass immer diese Bayernwahl und Hessenwahl im Doppelpack gesehen wurden, dass man erst das mal abwartet und dann haben wir ja auch wirklich anstehend nochmal die Wahl der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden der CDU und da ist dann eben wirklich die Frage, wird es Angela Merkel nochmal, wenn es nicht wird, dann wird es auch mit der Kanzlerschaft wirklich vielleicht schwer.
Schauen wir uns mal diejenigen an, die als Gewinner aus dieser Wahl rausgehen können. Die Grünen liegen auch in Hessen in Umfragen ziemlich weit vorne. Im Moment gleich auf mit der SPD, wenn man das so lesen kann. Und es könnte in der Tat sein, dass es einen grünen Ministerpräsidenten in Hessen gibt. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Also es ist eher unwahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass das entweder wirklich die Ampel, aber mit Grün vorne oder auch ein Bündnis Rot-Rot-Grün geben könnte mit der Grünen an der Spitze. Da hat aber eigentlich schon die FDP gesagt, naja, das ist mit uns nicht zu machen. Und ich glaube auch, dass die SPD sich extrem schwer tun würde, unter einem grünen Ministerpräsidenten da reinzugehen. Aber eigentlich ist es ja wirklich schon fast ein Wunder, dass in so einem ja auch starken Industrieland mit Fraport und dem Frankfurter Flughafen die Grünen tatsächlich überhaupt in Frage kommen, dass es da einen Ministerpräsidenten gibt.
Scheint so ein bisschen Zeitgeist zu sein eben. Grün zu wählen könnte ein gutes Wahlergebnis für die auch was im Bund bedeuten?
Definitiv. Also das ist jetzt gerade auch wirklich so ein bisschen ein selbstverstärkender Effekt. Die haben einen Lauf, würde man eigentlich sagen. Und wenn es jetzt in Hessen auch noch so mit Schwung aus dem Jahr 2018 rausgeht, dann ist das definitiv auch Rückenwind weiter für die Grünen.
Sonntag wird gewählt in Hessen. 4,4 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten dort sind weiblich. Spannend wird sein, was dann eben nach der Wahl passiert. Auch auf Bundesebene, darüber habe ich gesprochen, mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Lieben Dank und schönen Abend dir.
Ja, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über unsere Paketsucht. Wir bestellen online, freuen uns über die neuen Schuhe, die neuen Klamotten und übrig bleibt dann der Karton und der Pappmüll, den wir dann zerkleinern müssen und in die Tonne bei uns im Hinterhof gar nicht mehr richtig reinbekommen, weil natürlich auch alle unsere Nachbarn das Gleiche machen wie wir und die Tonne einfach voll ist. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich dieses Müllproblem mal genauer angeschaut für uns. Werden die Berge an Pappmüll durch den Online-Versandhandel denn wirklich immer mehr?
Ja, also Pappe, Papier und Wellpappe, diese drei Stoffe werden als Müllart in so Studien zusammengefasst. Die sind nach einer aktuellen Recherche von Spiegel Online zum Thema auf jeden Fall mehr geworden. Der Pappmüll im Jahr 2016 hat fast die Hälfte des Verpackungsmülls in Deutschland ausgemacht. 8,1 Millionen Tonnen waren das. Und das sind 2,75 Millionen Tonnen mehr als noch vor 10 Jahren. So zum Vergleich, der Kunststoffverpackungsmüll, so heißt das Wort, der macht im Moment etwa ein Sechstel vom Verpackungsmüll aus, ist ein bisschen auch angestiegen in den letzten 10 Jahren. Aber man kann schon sagen, der Online-Versandhandel gilt als treibende Kraft für diese steigenden Pappmüllberge.
Ja, und wir reden eigentlich die ganze Zeit bei dem Müllthema oder sehr, sehr oft eben um Plastik. Klar, Plastik ist dann wahrscheinlich noch mal viel, viel schlimmer als Pappe, oder?
Ja, also du kannst halt sagen, Papier lässt sich besser recyceln als Plastik und im Meer zum Beispiel löst es sich auf und wird nicht zu Mikroplastik, was wieder andere Probleme mit sich bringt. Trotzdem vergessen viele, dass halt grundsätzlich auch das Recycling Energie kostet. Und natürlich darf man nicht nur auf die Müllberge gucken, sondern man muss bei Einwegprodukten immer auch auf die Herstellung schauen. Und da haben Papierprodukte, anders als man denken würde, wirklich eine sehr schlechte Ökobilanz, denn sie fressen ganz viel Holz, ganz viel Wasser und ganz viel Energie. Insofern gilt auch bei Papierverpackungen eigentlich vermeiden, wo es nur geht.
Geht aber nicht so richtig, oder? Wenn wir im Netz was bestellen, dann kannst du jetzt nicht ohne Karton zu dir nach Hause bestellen.
Ja, das stimmt schon. Also insofern ist natürlich immer noch das Beste, so ein bisschen oldschool, erstmal zu gucken, ob man das Produkt vielleicht nicht doch im Geschäft kaufen kann. Dann fällt nämlich der Lieferkarton weg. Es gibt aber inzwischen bei Online-Händlern doch einige Ansätze, mit Mehrwegverpackungen zu arbeiten. Der Online-Händler Memo zum Beispiel für nachhaltige Büromaterialien, der arbeitet schon länger mit so Mehrwegboxen aus Recyclingmaterial. Die sind sehr stabil und haben nach Angaben der Händler eine extrem lange Lebensdauer. Dieses Versandsystem hat übrigens einen blauen Engel, haben wir gestern drüber gesprochen. Dafür musst du aber die Box, nachdem deine Lieferung angekommen ist, innerhalb von 14 Tagen wieder zum nächsten Paketshop bringen für die Rücksendung, sonst musst du sie bezahlen, dann ist es deine Box.
Aha, aber so eine dicke Box in der Wohnung und dann muss ich da extra irgendwie noch zum Paketshop, das ist schon ziemlich aufwendig, muss man sagen. Vor allem, wenn es jetzt nur um, sagen wir mal, ein T-Shirt geht, gibt es da nicht andere Möglichkeiten?
Also es gibt da ähnliche Ideen, sowohl in den USA als auch in Europa, zum Beispiel das finnische Startup Repack, das bietet Online-Versandhändlern so stabile Versandtaschen mit Reißverschluss in verschiedenen Größen. Das wird aus einem recycelten Kunststoff hergestellt, die wiederverwendet werden können. Und in den letzten 2-3 Jahren sind immer mehr Online-Händler dazugekommen, dieses System zu nutzen. In den USA gibt es ein Startup namens Lime Loop, das ganz ähnlich funktioniert mit solchen Taschen. Und das Prinzip ist bei beiden gleich. Also du packst deine Bestellung aus, ne, wo das drin schön versendet wird. Und dann kannst du die Versandtasche anschließen, so klein zusammenfalten, pappst den Rückschein drauf und wirfst es dann einfach in den nächsten Briefkasten. Mhm. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich schon ein ziemlich niederschwelliges Angebot. Zumal du dann als Anreiz bei Repack zum Beispiel noch einen Gutschein kriegst für deinen nächsten Online-Einkauf. Das ist ja einfach so der Knackpunkt, ne? Die Leute dazu zu kriegen, die Verpackung wirklich zurückzusenden.
Ja, aber habe ich dich jetzt ja richtig verstanden, dass du sagst, es gibt nur ein paar Online-Händler, die eben solche Systeme anbieten? Ich kann nicht als Kunde bei, weiß ich nicht, x-beliebigen Händler sagen, so, ich will gerne ein Mehrwegsystem?
Ja, genau, das ist halt eben das Problem. Du kannst natürlich bewusst solche Händler aussuchen, die das anbieten, aber das sind einfach nicht besonders viele. Und wenn du jetzt da gerade nichts bestellen willst, ne, guckst ein bisschen in die Röhre. Der Grund, warum nicht viel mehr Online-Händler das schon im Programm haben, hat damit zu tun, dass deren Logistik oftmals gar nicht darauf ausgerichtet ist, dass irgendwie wieder so Verpackungen zurückkommen. Ne? Mehrwegboxen zum Beispiel, die brauchen viel Platz im Lager. Den gibt es gar nicht. Das heißt also, die Online-Händler müssen eigentlich noch viel mehr Anreiz haben, da grundsätzlich was in der Logistik zu verändern. Könnte man jetzt sagen, natürlich ein Anreiz ist, wenn immer mehr Kunden nachfragen, wieso gibt's das nicht, wir hätten das gern, dass sie dann vielleicht doch was verändern.
Der Papier- und Pappmüllberg, der wird immer größer wegen der vielen Online-Pakete, die wir bestellen. Ein paar Mehrweg-Alternativen für den Versand hat uns Verena von Keitz vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Montag werden in den USA immer wieder Paketbomben entdeckt, adressiert an Politiker und Prominente, alles Kritiker von US-Präsident Donald Trump. 12 Pakete sind es mittlerweile, keins ist explodiert. Heute wurde ein erster Verdächtiger festgenommen in diesem Fall. Annike Schäfer ist jetzt bei uns aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist da bis jetzt bekannt?
Festgenommen wurde ein Mann, 56 Jahre alt, aus Florida. Auch der Name wurde mittlerweile genannt. Gefasst wurde er in Plantation. Das ist eine Stadt mit rund 85.000 Einwohnern im Süden von Florida. Den ganzen Tag über gab es schon Meldungen, dass es eine Spur nach Florida gibt. Der Mann soll eine kriminelle Vorgeschichte haben, auch weil er mal mit einer Bombe gedroht hat. Und er hat wohl auch Verbindungen nach New York. In Manhattan waren ja auch verdächtige Sendungen gefunden worden. Das meldet alles CNN. Die haben seit kurz nach der Festnahme Luftaufnahmen von einem weißen Van gezeigt, der auf einem Tieflader durch Florida transportiert wird, abgedeckt mit einer blauen Plane. Wohl wegen den Stickern, die am Anfang noch zu sehen waren auf dem Auto. Mittlerweile ist aber das Auto jetzt in der Halle angekommen.
Was konnte man da genau erkennen?
Also US-Flaggen waren zu sehen und wohl auch das Logo des Organisationskomitees der Republikaner, das schreibt Reuters. Bilder von Trump waren zu sehen und ein CNN-Sucks-Aufkleber. Die Scheiben waren jedenfalls dicht an dicht zugeklebt mit den Stickern.
Jetzt hat eben Donald Trump über diese Festnahme gesprochen. Was hat er da gesagt?
Er hat vor allem die Sicherheitskräfte gelobt. Die haben einen unglaublichen Job gemacht. Den Verdächtigen ja schnell gefasst, wie eine Nadel im Heuhaufen, hat Trump gesagt. Und er hat von Terrorizing Acts gesprochen, also dass Menschen terrorisiert wurden, dass solche Taten keinen Platz haben in den USA. Und dann kamen doch noch ziemlich versöhnliche Worte vom US-Präsidenten, nachdem er ja gerade noch die Medien verantwortlich gemacht hatte, dass es zu solchen Taten kommt. Jetzt meinte er, politische Gewalt dürfe in den USA nicht Fuß fassen. Die Welt solle sehen, dass die USA in Love, Peace in Harmonie vereint sein.
Hatte man nicht so den Eindruck in letzter Zeit. Heute waren dann wieder zwei Paketbomben entdeckt worden, also vor dieser Festnahme. Um wen ging es diesmal?
Der demokratische US-Senator Cory Booker war einer der Adressaten. Der gilt als ein möglicher Präsidentschaftskandidat über nächstes Jahr, wenn wieder Wahlen sind. Und ein Ex-Chef des Nachrichtendienstes, James Clapper, der sollte auch Post bekommen. Er tritt bei CNN als Experte auf und er nannte die Taten Inlandsterrorismus. Vorher waren ja schon Hillary Clinton, Barack Obama, dessen Vize Joe Biden und auch der Schauspieler Robert De Niro unter den Adressaten gewesen. De Niro schrieb, es gibt etwas viel Mächtigeres als Bomben, nämlich die Stimmen der Wähler. Und in den USA stehen ja gerade die Midterm-Wahlen bevor.
In den USA wurden 12 Paketbomben gefunden. Heute wurde jetzt ein erster tatverdächtiger Mann in Florida festgenommen. Informationen dazu waren das von Annika Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Tyrann könnte der nächste Präsident von Brasilien werden. Es deutet vieles darauf hin, dass Jair Bolsonaro am Sonntag die Stichwahl in Brasilien gewinnt. Er wird auch als Trump Brasiliens bezeichnet, weil er offen gegen Frauen, Schwule, Schwarze oder seine politischen Gegner hetzt.
Só que a faxina agora.
Wir werden eine große Säuberung durchführen. Wer von der linken Clique da bleiben will, der muss sich unseren Gesetzen unterwerfen. Entweder sie hauen ab oder sie wandern in den Knast.
Aber anders als Trump kann man ihn nicht nur als Rechtspopulisten, sondern deutlich schärfer auch als Rechtsradikalen bezeichnen. Das sagt zumindest unser Korrespondent für diese Region, Ivo Maroschik. Ivo, warum kann man ihn so bezeichnen?
Weil das, was er so sagt, schon nicht mehr nur populistisch ist, sondern das erfüllt die Definition von rechtsextrem. Wir haben uns da mal zusammengesetzt, wir, das heißt der Fernsehkollege, und wir haben auch mit der Chefredaktion der Tagesschau drüber diskutiert und haben uns entschieden, wir sagen rechtsextrem oder rechtsradikal, weil er einfach die Voraussetzungen erfüllt. Also er fordert einen autoritären Staat, er verachtet die Demokratie, er hat für alles, was mit Demokratie zu tun hat, eigentlich immer nur, ja, das hat er immer nur lächerlich gemacht. Er grenzt Leute aus, am liebsten Frauen, Schwule und Schwarze. Er hat einen ganz nationalistischen Diskurs. Er möchte auch wie Trump die Grenzen schließen. Er will auch wie Trump die Presse, sage ich mal, in ihre Grenzen weisen. Aber insgesamt, in dieser Gesamtheit, erfüllt das einfach die Definition von rechtsextrem.
Bolsonaro, jetzt hast du diesen Typ schon ein bisschen beschrieben. Wo kommt er her und vor allem, wie hat er es geschafft, so aufzusteigen?
Ja, man hat ihn eigentlich nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Er sitzt seit 30 Jahren oder fast 30 Jahren im Parlament, hat da eigentlich immer nur ab und zu mal für Aufmerksamkeit gesorgt, wenn er wieder irgendeinen provokanten Spruch gerissen hat. Wenn er zum Beispiel eine Kollegin, die ihn kritisiert hat, angegangen ist mit dem Spruch, du bist so hässlich, dich würde ich nicht mal vergewaltigen. Und ansonsten hat er eigentlich nie was zustande gebracht. Aber jetzt hat er sich für eine kleine Splitterpartei als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen und hat einen, ja, ungeahnten Höhenflug hingelegt, ungefähr seit einem halben Jahr. Wie es dazu kommt, da kann man nur ein bisschen spekulieren. Es ist natürlich auch ein bisschen eine klassische Protestwahl gewesen, aber es läuft halt vieles nicht so, wie es soll in Brasilien. Die Politik ist hochkorrupt, die Wähler haben wirklich ein bisschen die Schnauze voll von den ganzen Parteien, die alle die Taschen aufgehalten haben in den letzten Jahren. Dazu kommt die Sicherheitslage. Es ist wirklich in Brasilien sehr bedrohlich, auf die Straße zu gehen abends. Da hat man wirklich Angst. Das verstehe ich, dass da viele Leute auch vielleicht ihm ein bisschen auf den Leim gehen, weil er halt diesen Law-and-Order-Diskurs hat, weil er sagt, ich räume auf und ich sorge dafür, dass man endlich wieder auf die Straße gehen kann. Allerdings die Idee, die er hat, er will einfach Waffen freigeben. Ich glaube, danach fühle ich mich in Brasilien auch nicht sicher.
Ja, das klingt auch schon ziemlich absurd, was er da vorhat. Jetzt war dieser Wahlkampf ja auch ziemlich interessant, weil Bolsonaro hauptsächlich über Social Media und auch mit gezielten Fake News hantiert hat, auch unter anderem mit WhatsApp. Was war da los?
Da gab es eine richtige Kampagne. Also man muss anfangen, er konnte auch gar nicht mehr so viele öffentliche Auftritte absolvieren. Es gab ein Attentat, er wurde im Wahlkampf niedergestochen, lag lange auf der Intensivstation. In der Zeit hat er eigentlich nur getwittert, das war aber trotzdem sehr erfolgreich, zumal die ganzen Medien dann plötzlich über seinen Genesungsfortschritt berichtet haben. Und dann kam jetzt aber in den letzten Wochen seit der ersten Runde so eine richtige Kampagne vor, wo mit finanzieller Unterstützung großer Unternehmen die sozialen Netzwerke in Brasilien, vor allem WhatsApp, wirklich geflutet worden sind mit Fake News. Und mit Fake News meine ich völlig wild aus der Luft gegriffene Behauptungen, die seinen Kandidaten diffamieren sollten. Also da ging es in der Größenordnung, Fernando Haddad, das ist der Kandidat der linken Arbeiterpartei, der will die Kirchen abschaffen, der will das Vermögen von allen Brasilianern beschlagnahmen, der hat ein Buch in die Schulen gebracht, dazu muss man wissen, er ist Bildungsminister gewesen und damals hätte er ein Buch in die Schulen geschickt, das dazu dienen soll, 6-jährige Kinder umzupolen, dass sie homosexuell werden. Alles natürlich völliger Quatsch, aber es ist rauf und runter in den sozialen Netzwerken geteilt worden und in einem Land, wo die meisten jungen Leute zumindest sich vor allem über WhatsApp informieren, hat das anscheinend tatsächlich verfangen.
Fernando Haddad, das ist sein Kontrahent von der linken Arbeiterpartei PT, konnte zwar seinen Rückstand von 18 auf 12 Prozentpunkte verkürzen auf Jair Bolsonaro, der gilt aber trotzdem als der voraussichtliche neue Präsident Brasiliens bei der Wahl am Sonntag. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Korrespondent für diese Region, Ivo Maroschick. In Brasilien dürfen übrigens 147 Millionen Menschen am Sonntag wählen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
60 Tage liegen und dafür 16.500 Euro bekommen. Das klingt eigentlich wie der perfekte Job. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sucht wieder Probanden für eine Bettruhestudie. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Peetz hat sich es genauer angeschaut für uns. Was ist denn genau der Sinn dieser Studie?
Also die Forscher, die wollen rausfinden, wie sie den Astronauten im All das Leben ein bisschen leichter machen können. Also im All herrscht ja Schwerelosigkeit und die macht eben so einiges mit dem Körper. Also zum Beispiel bauen sich da Knochen und Muskeln ab und auch die Flüssigkeiten, die sammeln sich dann eher im Kopf. Das heißt, da entsteht so ein höherer Druck, zum Beispiel aufs Auge.
Und was hat das Ganze mit dem Rumliegen im Bett dann zu tun?
Das simuliert so ungefähr die Bedingungen, die es im All gibt bei der Schwerelosigkeit. Also die Teilnehmer der Studie, die liegen eben 60 Tage lang rund um die Uhr. Und der Kopf ist so ein bisschen nach unten geneigt, deswegen müssen die auch immer ohne Kopfkissen liegen. Und das Ganze hat dann eben ungefähr den ähnlichen Effekt, wie auch der Körper das erlebt bei der Schwerelosigkeit.
Klingt jetzt so vom Aufbau erstmal ganz nett, 60 Tage im Bett liegen und dafür ordentlich Geld bekommen. Ja. Ist was für dich? Nee.
Also es klingt erstmal ganz nett, aber ist wirklich nicht ohne. Das hat mir auch Andrea Nietzsche vom DLR nochmal erklärt.
Es ist gar nicht so leicht, wie man denken könnte. Viele sehen natürlich 16.500 Euro, yay, liegen kann ich super. Ich liege ja sowieso das ganze Wochenende vorm Fernseher. Aber so einfach ist es eben nicht. Man darf nicht aufstehen, man darf keinen Besuch empfangen. Die Experimente sind teilweise auch nicht ohne. Invasiv heißt Muskelbiopsie, da werden sehr kleine Stückchen rausgeschnitten. Also man muss sich das Geld schon auch verdienen.
Ja, und diese 60 Tage liegen heißt eben wirklich auch nonstop liegen. Also duschen, essen, aufs Klo gehen, das passiert alles in der Horizontalen. Und zu dem reinen Liegen kommen auch noch jeweils 2 Wochen Vor- und Nachbereitung dazu.
Und dann kommt jemand zu dir und nimmt dir erstmal ein kleines Stück Muskel raus. Bisschen fies an dieser Angelegenheit, aber wie soll das Ganze den Astronauten helfen?
Na, das Rumliegen allein, das hilft den Astronauten noch nicht. Das schafft erstmal nur die gleichen Bedingungen eben. Mhm. Aber bei der Studie testen die Forscher, was helfen könnte, diese bekannten negativen Effekte auf den Körper ein bisschen abzumindern. Also es gab schon verschiedene Versuche dazu. Zum Beispiel, was hilft es eigentlich, wenn die Teilnehmer Sport machen? Und jetzt bei dieser Studie, da geht es eben darum, da testen die Forscher, ob vielleicht eine Zentrifuge da noch besser helfen könnte. Mhm. Also Zentrifuge, das ist so eine Art Karussell, kann man sich ungefähr vorstellen. Da wird man beim Fahren dann so nach außen gedrückt und dadurch wird quasi künstlich Schwerkraft erzeugt. Mhm. Und das könnte dann, hoffen die Wissenschaftler, dazu führen, dass die Muskeln und die Knochen eben weniger stark abgebaut werden und auch, dass die Flüssigkeiten wieder im Körper mehr Richtung Füße fließen. Und wenn das klappt, dann könnten also in Zukunft die Astronauten im Weltraum vielleicht so eine Zentrifuge auch benutzen.
Klingt eigentlich auch irgendwie nett, Teil der Wissenschaft zu sein, wenn man da mitmacht. Kommt man denn da unversehrt aus dem Versuch raus?
Ja, also es bleiben zumindest keine Einschränkungen zurück, sagt Andrea Nitsche.
Man kann auf seinen eigenen Beinen hier rausgehen und niemand merkt, dass dieser Mensch vorher hier 2 Monate nichts anderes getan hat, als im Bett zu liegen. Man geht ohne Beeinträchtigung seines Alltags dann wirklich auch hier raus.
Ja, dafür nach diesen 2 Monaten im Bett liegen, machen die Teilnehmer eben auch Physiotherapie und andere Übungen und Trainings, um wirklich auch wieder fit zu werden.
Und kommst du oder komme ich dafür in Frage? Also sind wir da irgendwie die richtigen Probanden für? Könnten wir uns da melden?
Ja, also bei dir könnte es tatsächlich schwierig werden. Du bist ja ziemlich groß.
Hallo.
Also größer als 1,90 darf man nicht sein als Teilnehmer. Okay. Auch nicht zu dick, nicht zu dünn und vom Alter her zwischen 24 und 55 Jahre alt.
Passt gerade.
Bewerben können sich aber Männer und Frauen, also könnten wir beide. Gerade Frauen werden aber auch gesucht, denn da haben sich bisher nur wenige beworben. Die Teilnehmer müssen wirklich kerngesund sein. Das wird vorher auch nochmal getestet und untersucht. Und es gibt auch so ein psychologisches Screening. Also wird getestet, ob man das Ganze denn voraussichtlich überhaupt durchhält. Wer mitmachen will, der sollte sich ziemlich bald melden, denn im März geht die nächste Studie los.
Und zwar auf der Seite des DLR, da kriegt man auch alle Informationen dazu. 60 Tage im Bett liegen für die Wissenschaft. Das Zentrum für Luft- und Raumfahrt sucht Probanden und lockt mit 16.500 Euro für die Teilnahme an insgesamt dieser 3-monatigen Studie. Erklärt hat uns das alles, auch wenn sie selber sich noch nicht angemeldet hat. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katharina Peetz, lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.